Auch ich möchte euch herzlich grüßen, liebe Gäste, Freunde der Familie, Geschwister der Gemeinde, möchte ich euch herzlich begrüßen zu diesem besonderen Gottesdienst hier, alle, die hier vor Ort seid, die diesen Gottesdienst live im Stream verfolgt. Ich möchte euch wirklich vom Herzen Gnade, ich möchte euch Frieden und vor allem eine völlige Freude in Jesus Christus wünschen, vom ganzen Herzen. Wer es liebt an Weihnachten, Geschenke zu schenken oder beschenkt zu werden, der hat es von Jahr zu Jahr, ist immer schwieriger. Man hat von Jahr zu Jahr immer mehr Sachen und schwierig, den anderen zu überraschen mit etwas Neuem. Wir haben fast alles dann irgendwann mittlerweile, es sei denn, man ist immer mit dem gleichen Geschenk zufrieden. Man freut sich, wenn man das gleiche Geschenk bekommt. Ja? Es gibt Leute und es gibt auch solche, die immer das gleiche schenken, wie ich. Und ich habe jedes Jahr, wenn ich am 24. predigen soll, bei uns in der Gemeinde, möchte ich immer das gleiche Geschenk machen, vor allem den Kindern und dann den Eltern der Kinder, dass ich eine kurze Predigt halten möchte. Das ist so mein Geschenk. Ich weiß um die Aufregung, ich weiß um die schlechte Luft. Ich bin genauso schockiert mit euch über die Bewusstlosigkeit. Ich war froh, dass wir keine Geburt erlebt haben oder sonst irgendwas noch. Das hätte es mir noch schwieriger gemacht, heute das Wort zu verkündigen. Ich weiß um das alles, selbst die Aufregung, die Erwartung, nach Hause zu gehen, das Fest zu feiern, zu essen, Geschenke zu bekommen. Ich war selbst ein Kind und weiß, was die Aufregung all das mit einem macht. Von daher habe ich es vor, wenigstens einmal im Jahr eine kurze Predigt zu halten und ich will es auch heute es versuchen. Der Grund, warum wir diesen Gottesdienst ja feiern, wir feiern ihn, weil wir daran denken, weil wir uns darüber freuen, weil wir es wirklich feiern, dass Gott uns selbst ein Geschenk gemacht hat. Ein Geschenk in der Geburt seines Sohnes. Er hat uns einen Retter geschenkt. Wir haben die Geschichte von Anfang bis zum Ende gerade mit dem Chor und mit der Lesung. Wir haben es gehört und wirklich Jahr für Jahr freuen wir uns über dieses Geschenk. Wir freuen uns Monat für Monat eigentlich Woche für Woche, Tag für Tag hoffentlich, ja, Stunde für Stunde, Minute für Minute, ich habe mir das alles aufgeschrieben, Sekunde für Sekunde. Das heißt eigentlich die ganze Zeit, es ist nicht nur wirklich am 24., sondern wir freuen uns eigentlich ständig über dieses Geschenk und zwar über seine Gnade, die uns geschenkt hat. Und es ist seine Gnade, es ist eine ewige Gnade, es ist immer das Gleiche, oder? Das gleiche Geschenk und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich freue mich jedes Mal darüber. Und auch über diesen Gottesdienst, auch wenn diese Aufregung über die Geschenke, was kriege ich nicht, muss ich ehrlich gestehen, das ist schon bei mir auch ein bisschen vorbei. Wenn ich was will, ich kaufe es mir einfach. So. Und dann kriege ich meistens das, was ich will. Das ist nicht das, aber ich freue mich über diese Zeit, weil in mir nach wie vor das ein besonderer Tag ist, ein besonderes Fest. Ich freue mich über dieses Geschenk, das ich mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie feiern darf, diese eine Gnade, die ewig bleibt, die ich jedes Mal aufs Neue auspacke. Ich weiß, was drin ist. Ich weiß, was ich kriege und ich freue mich trotzdem darüber. Ich rede gern darüber, ich spreche gern darüber, ich lese gern darüber, ich predige gern darüber. Es hat sich nichts geändert an diesem kostbaren Geschenk, an dem ich jedes Jahr aufs Neue Freude habe. Das Verfallsdatum, das gibt es da nicht. Es wird nicht weniger attraktiv, nicht weniger schön. Es ist nach wie vor immer dasselbe und immer herrlich. Ich möchte euch nur 2, 3 Verse vorlesen. Ich lese es schnell bei mir, damit ich wirklich auch eine kurze Predigt, dass das eine kurze Predigt wird. Psalm 100, Vers 5 schaut man, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Dieses Geschenk, seine Gnade ist ewig. Das ist ein ewiges Geschenk. Psalm 107, Vers 1. Schaut mal, was für ein herrlicher Vers. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Hört nicht auf. Dieses Geschenk hört an der Attraktivität, an der Schönheit, an der Aktualität. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Aber es ist herrlich. Wir preisen dafür für seine Gnade. Ich möchte euch 2 Verse aus dem Jesaja vorlesen. Jesaja 54, Verse 8 bis 10, für viele Geschwister ist das herrlich, wirklich sehr herrlich, herrliche Verse. Ich lese ab Vers 8 euch vor. Im auffallenden Zorn habe ich an einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmt. Mit einer ewigen Gnade über dich erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass sich das Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen werde. Das ist ein Geschenk, Gott verspricht, ich werde dir nicht mehr zürnen, ich werde dich nie mehr bedrohen. Und dann dieser herrliche Vers, Vers 10, manche Geschwister werden es besonders kennen, denn die Berge mögen weichen, die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist das Geschenk, das ich jedes Jahr aufs Neue auspacken darf und mich über das jedes Mal freuen darf. Es ist seine immerwährende Gnade. Jedes Jahr bis jede Sekunde meines Lebens ist das mein Geschenk. Ich freue mich wirklich sehr darüber, mit einer unaussprechlichen Freude. Ich hoffe, dass du das mit mir teilen kannst. Ich möchte heute mit euch kurz an eine andere Stelle der Schrift gehen und mit euch kurz anschauen, wie er das Ganze begann. Mit den Worten des Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, im Galater Kapitel 4, Vers 4 und 5. Eigentlich dachte ich, Markus liest das vor, hab's vermisst. Hab's sogar geschrieben, Markus hat's euch vorgelesen. Hab's nicht drin. Ja, ich dachte, wir stimmen uns so gut ab. Ich möchte an einen Punkt der Geschichte gehen, haben wir auch immer wieder schon in den Liedern und in dem Gelesenen gehört, und zwar in das Lukas-Evangelium. Und da, wer es möchte, darf mit mir die Bibel aufschlagen, ansonsten werdet ihr es an der Wand mit ein bisschen verfolgen können. Lukas Kapitel 2, ich möchte an einen Teil der Schrift gehen, wo das Ganze begann. Da euch etwas mit hineinnehmen. Es ist eine Geschichte, die wahrscheinlich wie kaum eine andere Geschichte, egal, bei Gläubigen wie Ungläubigen, aus der Bibel bekannt ist. Also es gibt keine Geschichte, die so gut man kennt wie diese Geschichte. Es ist eben diese Weihnachtsgeschichte. Eine Geschichte, von der es heißt, dass der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist. Eine Geschichte, von dem es heißt, dass das einem Ort Bethlehem passiert ist. Da ist die Rede von sonderbaren Dingen, die in dieser Nacht passiert ist. Deswegen heißt sie dann eine heilige Nacht. Die Rede von Maria und Josef. Es ist die Rede von einem Baby, das in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt worden ist, von den Hirten, die nachts ihre Schafe hüteten, von den Engeln und der Engelschor, der dann erschienen ist, die Hirten, die dann nach Bethlehem gehen und dann zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland an der Krippe sich treffen, die einen bringen Geschenke, die anderen tragen die kleine Schäfchen auf der Schulter und alle versammeln sich um diese Krippe und ganz beseelt schauen sie dann auf dieses Kind, das halbnackig in dieser Krippe liegt, nur gewickelt mit so Windeln, mit einem Heiligenschein. Was fehlt noch? Ah ja, der Loch in dem Stahl oder in der Höhle und dieser Lichtstrahl, das direkt auf dieses Kind drauf scheint. All diese Szenarien. Wenn diese Geschichte, nochmal, ist so bekannt und ich möchte trotzdem kurz mit euch dahin gehen, möchte kurz da hineinschauen. Wenn du bei dieser Zusammenfassung gesagt hast, ja genau, das ist mein Verständnis davon. Wenn du gesagt hast, ja, das ist das von meinem geistigen Auge, dieses Bild habe ich von dieser Weihnachtsgeschichte, dann ist gut, wenn wir dann nochmal kurz anschauen, was ist da wirklich passiert. Ist das was, was die Bibel uns sagt? Leider haben viele Krippen und Krippenbilder und viele Krippen, wie nennt man das, Spiele oder diese, die man überall sieht. Ich habe jetzt in die Tage ein paar fotografiert mit Absicht, wollte schauen, was wird da dargestellt, wie wird es dargestellt. All diese Bilder, Lieder, gemalte Bilder, Filme vor allem tragen dazu bei, dass wir ein Verständnis oder ein Bild der Weihnachtsgeschichte haben, das nicht so wirklich mit dem übereinstimmt, was das Wort Gottes einem eigentlich sagt. Man merkt oft nicht mehr, was ist dazu gedichtet, was ist nicht dazu gedichtet, was hat sich wirklich so ereignet, was ist Fantasie oder Romantik oder was auch immer. Einige von euch wissen, dass ich kein Freund bin von den Verfilmungen von dem Wort Gottes. Wenn Gott wollte, dass wir einen Film über über die Weihnachtsgeschichte hätten, dann wäre er zu einem anderen Zeitpunkt gekommen. Ich bin davon kein Fan von Filmen oder die Bibel zu verfilmen, das Wort Gottes zu verfilmen. Einer, und es gibt viele Gründe dafür, aber einer der Gründe ist, dass man, um einen Film zu machen, muss man ganz viele Szenen dazu erfinden. Man muss Dialoge sich erfinden, man muss Gestiken erfinden. Und die Regisseure müssen sehr kreativ sein. Und dann kommen Dinge vor, die aber in der Schrift gar nicht stehen. Und dann man schaut sich das an und irgendwann denkt man, ja, so ist es passiert. Warum? Ja, weil man den Film gesehen hat und man weiß, Man liest nicht die Schrift, aber man schaut gern einen Film an und dann kommen komische Geschichten auch über Weihnachten zusammen. Ich mache nur kurz ein Beispiel. Es gibt gerade so einen Film das, oder eine Serie, die sehr bekannt ist. Ich glaube, The Chosen oder wie heißt es? Ja, Chosen, ja. Mit The Chosen. Sehr berühmt, sehr bekannt, sehr unter vielen Christen gehypt und weiterempfohlen. Es ist ein gutes Beispiel, um euch kurz das zu sagen, was ich damit meine. Vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit, mehr darüber zu sagen. Man informiert sich nicht, wer es dreht, man informiert sich nicht über die Schauspieler, über den theologischen Hintergrund, so wie man es für eine Predigt oder ein Buch machen würde. Man schaut sich an und freut sich vielleicht darüber oder keine Ahnung. Wenn man die vier Evangelien lesen würde, am Stück lesen würde und nicht ich es lesen würde, ein geübter Leser, da würde circa in 600 Minuten durch die vier Evangelien durchgehen, das heißt die Geschichte Jesu, wie er sich zugetragen hat, als er auf der Erde gelebt hat. Ungefähr 600 Minuten bräuchte man, um die ganzen vier Evangelien zu lesen. Die ersten zwei Folgen von diesem The Chosen, ja, auf Deutsch 800 Minuten und das nur die ersten zwei Folgen. Versteht ihr, was ich damit meine? Da ist man am Anfang und da sind schon 800 Minuten gesprochen, getan und gesagt worden ist. Und der Regisseur, der hat selber gesagt, dass 95% der Szenen aus seiner Fantasie entsprungen sind. Dieses Zeugnis gibt er selber. Auch wenn man den Anspruch hat, es nach dem Wortlaut der Schrift, wenn mal der Wortlaut der Schrift vorkommt, dann ist es schon biblisch. Aber 95% ist einfach nicht mehr biblisch. Das ist Fantasie. Dinge werden erfunden, Dinge werden zusammengestellt. Warum? Es braucht an Dramatik, es braucht an Geschichte, es braucht Hintergrundinformationen. Und die Frage ist, wie viel davon ist noch Gottes Wort? Und ähnlich ist es bei der Weihnachtsgeschichte. Wie viel davon, was wir über die Weihnachtsgeschichte wissen, ist Gottes Wort? Wie viel ist dann erfundene Geschichte, die wir haben? Und entspringt eben nicht der Bibel. Es gab mit Sicherheit viele Dinge, die sich um diese Nacht passiert sind. Menschen haben viel gedacht, Menschen haben viel geredet, Menschen haben viel getan. Aber das, was für uns wichtig ist, was Gott wollte, dass wir es wissen, wurde aufgeschrieben. Wir neigen dazu, immer gern das zu wissen, was nicht geschrieben steht. Wir wollen immer wissen, ja, wie hat die Maus darüber gedacht, als sie Jesus gesehen hat? Was hat der Esel gedacht, als er die Maria dann getragen hat? Das sind die Dinge, die dir anscheinend interessieren und nicht, was steht eigentlich da, was wollte Gott mit dir und mir eigentlich sagen, was da passiert ist. Ich habe mir in den Tagen ganz bewusst Lukas 2 genommen und die Verse 1 bis 20 gelesen und habe gedacht, was steht da eigentlich? Was sagt das Wort Gott über Weihnachten? Was sagt es über diese heilige Nacht? Was ist da eigentlich passiert und was ist eigentlich dazu gedichtet worden? 7 Punkte habe ich für mich entdeckt, ich werde nicht alle aufmachen. Ich habe gedacht, ich packe mit euch heute das Geschenk aus, mache ein paar Fetzen weg und überlasse den Rest vom Text euch zu Hause. Und ich möchte euch wirklich einladen, zu Hause die Geschichte nochmal anzuschauen. Zu Hause dieses Geschenk nochmal auszupacken und schauen, was steht eigentlich da. Und ich möchte mit euch so ein paar Punkte anschauen und die Gelegenheit geben, selbst zu prüfen von dem, das, was ich glaube, ist das biblisch oder ist das irgendeine romantische Geschichte? Oder ist das irgendein Krippenspiel oder ein Bild oder was auch immer? Ist das biblisch? 7 Punkte, aber nicht alle 7 werde ich behandeln. Die restlichen, wie gesagt, je nachdem, wie viel ich Zeit haben werde, werdet ihr gerne zu Hause für euch entdecken können. Der erste ist der Zeitort der Geburt. Der zweite ist der Ort selbst der Geburt. Dann die Zeugen der Geburt. Zeichen der Geburt, Lobpreis bei der Geburt, Zeugnis der Geburt und Wirkung der Geburt. Diese 7 Dinge ist in Lukas 2, Verse 1 bis 20. Also Zeitpunkt, Ort, Zeugen, Zeichen, Lobpreis, Zeugnis und Wirkung. Lass mich mit euch die ersten Verse vorlesen, mit euch oder euch sie vorlesen, über den Zeitpunkt. Kapitel 2, Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, an jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, in Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus des Geschlechts Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als, okay, bis dahin, die schwanger war. Das ist der Zeitpunkt der Geburt. Wir haben einen Hinweis, es beginnt so, es geschah in jenen Tagen. In welchen Tagen? In diesen Tagen geschahen interessante, außergewöhnliche, ja, sonderbare Dinge. Nach einem langen Schweigen Gottes, über Jahrhunderte hat Gott nicht mehr geredet, kein Prophet gesandt, kein Engel ist gekommen, hat irgendwas verkündigt. Auf einmal taucht ein Engel auf bei einem Priester namens Zacharias und kündigt die Geburt eines Vorläufers, eines Propheten, Johannes der Täufer an. Auf einmal geschehen sonderbare Dinge. Der gleiche Engel geht zu Maria und besucht die Maria, kommt zu der Maria und erzählt ihr, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wird, den Sohn Gottes zur Welt bringen wird, sie den Namen Jesu geben soll. In diesen Tagen geschehen sonderbare Dinge, die eine große Erwartung wecken. Und das Volk ist in einer Erwartung. Maria geht dann zu ihrer Tante, beziehungsweise zu den Verwandten. Sie bestätigt das und es geschehen wirklich sonderbare Dinge, die eine gewisse Erwartungshaltung erzeugen. Das sind die Verse und die Kapitel, die wir vorher im Lukas-Evangelium haben. Aber diese Tage sind nicht voller Tage, nicht nur der Tage voller Erwartung und voller Spannung, weil auf einmal Gott redet, Engel erscheinen, sind viel beschäftigt und verheißen wirklich große Dinge, die passieren sollten. Diese Tage sind zugleich auch wirklich stressige und anstrengende Tage. Denn in diesen Tagen soll eben diese große Volkszählung durchgeführt werden. Der Kaiser befiehlt, in seinem Reich sollen alle gezählt werden. Und das ganze Land ist in Aufruhr. Alle müssen in seine Vaterstadt gehen und sich dort einschreiben zu lassen. Das heißt, alle reisen irgendwo von da nach Bethel. Es ist Chaos. Es ist voll. Es sind alle unterwegs. Und warum? Natürlich, um was geht es? Steuer. Es soll Steuer eingetrieben werden. Wer würde gerne sagen, juhu, mach eine Reise, mach ein bisschen Urlaub, kann wieder in meine Vaterstadt gehen. Jeder weiß, es ist keine gute Zeit, es ist nicht passend. Im Gegenteil, die wollen nur Geld aus meiner Tasche. Versteht ihr, die Stimmung war auf der einen Seite war voller Erwartung, auf der anderen Seite war das alles andere als angenehm. Es war Stress, es war Mühe, es war viel Aufwand. Für Josef bedeutet das aber auch, er musste von Galiläa nach Judäa reisen und er wollte die Maria nicht zurücklassen. Sie war schwanger. Er hat auch übrigens einen Besuch vom Engel bekommen. Dieser Engel hat gesagt, das ist der Sohn Gottes. Josef wollte auf die Maria aufpassen, hat sie nicht allein gelassen. Maria hätte nicht mitgehen müssen. So gehen sie also zusammen nach Judäa von Galiläa und kommen und gehen sich da einzuschreiben. Alles eigentlich eine Zeit der Erwartung und zugleich eine sehr stressige, keine einfache Zeit. Und trotzdem ist dieser Zeitpunkt und das, was da passiert ist, nicht einfach nur so. Ist uns bewusst, dass wenn der Augustus diesen Befehl nicht gegeben hätte und die Volkszählung nicht gab, Jesus Christus nicht in Bethlehem geboren wäre, sondern in Nazareth. Aber dann wäre das Wort Gottes nicht erfüllt worden und Micha Kapitel 5, Vers 1, Gott hat verheißen, dieses Kind wird in der Stadt Davids geboren werden, in Bethlehem. Der ganze Stress, den Josef hatte, der ganze Stress, den Maria dabei hatte, die Unannehmlichkeiten, die sich alles damit verbunden waren. Wer steckt dahinter? Der absolut souveräne, handelnde Gott. Es ist Gott, der die Situation gebraucht. Nein, der Gott diese Situation führt, dass Josef aus Galiläa nach Judäa geht. Dass er Josef nach Bethlehem geht. Warum? Damit er die Maria mitnimmt, damit Jesus in Bethlehem geboren wird. Denn das hat Gott verheißen, das hat Gott versprochen, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Warum sage ich das? Warum sage ich das? Wir leben in einer Zeit der Erwartung. Wir erwarten das Kommen des Herrn. Und alle beschweren sich über alle Kaiser. Alle motzen über die Kaiser, alle sind unzufrieden für die Hektik, für die Umstände dieser Welt, in der sie leben und was das alles mit sich bringt. Und wir vergessen, dass der souveräne Gott dahinter steckt, dass all die Unannehmlichkeiten, all die Schwierigkeiten, all der Stress und all das, was uns auf den ersten Blick als so unangenehm erscheint, alles Vorbereitung des Kommens des Messias ist, in dem Fall des Zweiten. Schaut man das aus menschlicher Perspektive, ist es für Josef, für Maria Stress gewesen? War das notwendig? Aus Gottes Perspektive ist es sein souveränes Handeln. So verbirgt sich hinter diesem Verweis auf den Zeitpunkt ein absolut souveränes Handeln Gottes. Gott wollte, dass sie da sind, damit dieses Kind zur Welt kommt. Hier können wir noch eine Weile bleiben, aber schnell zum nächsten Punkt, damit eine kurze Predigt wird. Punkt 2, der Ort. Schaut mal Kapitel 2 in Lukas, Kapitel 2 ab Vers 6. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt und sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in die Windeln und legte sie in die Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Das sind die Verse, um die die größten Sagen und Mythen herrschen. Ich habe selbst das Bild noch im Kopf von dem Film, das ich mal gesehen habe. Maria und Josef reisen nach Bethlehem, sind kurz vor Bethlehem, treffen noch schon auf die Hirten auf dem Felde, begrüßen sie, erzählen ihnen von dem Geschenk, das sie kriegen. Dann reisen sie weiter und kommen gerade so rein nach Bethlehem und dann gehen die Wehen los. Und Josef, voller Panik, rennt rum von Tür zu Tür und klopft, oder? Und sagt, bitte, ein Platz, meine Frau ist schwanger, wir kriegen ein Kind. Und alle schütteln nun den Kopf, machen die Tür vor der Nase zu. Nur einer, ganz gütig, weist so mit seinem Finger auf einen Stall hin oder auf seine Höhle. Und dann, oder? Das ist doch das Bild. Das ist aber nicht das, was da steht. Das ist nicht das, was passiert ist. Es gibt Mythen und Sagen, dass sogar anscheinend manche Christen glauben, dass das Kind, dass eine Junge von dem einen wird, der abgewiesen hat, der Barabbas geworden ist. Wo nimmt man sowas her? Alles diese Geschichten, man muss das Ganze ja spektakulär, beim Krippenspiel, es muss halt spektakulär werden. Schaut mal, da heißt es, und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Es heißt nicht, wir wissen nicht eine Stunde, wir wissen nicht halbe Stunde, wir wissen nicht einen Tag, wir wissen nicht eine Woche, wir wissen nicht einen Monat. Wir wissen nur, sie waren in Bethlehem, sie sind angekommen und als sie dort waren, dann kam die Zeit. Das ist, was wir wissen. Ja, dieses Bild, rennen von Tür zu Tür und klopfen und alle sagen, nö. Übrigens entspricht das überhaupt nicht der Kultur. Ja, das, Gastfreundlichkeit spielt eine große Rolle. Das ist alles westliche Fantasie. So würden wir es wahrscheinlich. Das macht dramatisch die ganze Geschichte. Ja, alle weisen ab, das arme Kind muss dann im Stall kommen und alle sind böse und weisen sie ab. Das ist nicht das, was das Wort Gottes uns sagt. Das ist dazu erfunden, sondern es heißt, sie waren da und dann, es ist das, was entscheidend ist, schaut mal, oder andersrum. Wenn man zum Beispiel so einen Film anschaut, was wird dann groß gezeigt? Die Wehen, die Geburt und die Schmerzen, wie lange das Ganze dauert und Dramatik. Schaut mal, was da steht. Also die Tage waren erfüllt und sie gebar ihren Erstgeborenen. Das war's. Wie viel wird über die Geburt etwas gesagt? Wir würden daraus eine Riesengeschichte machen, weil das ist ja schmerzvoll und Dramatik pur. Das Wort sagt einfach nur, sie gebar. Fertig. Nicht wie, gab es Komplikationen, ging es schnell, ging es nicht schnell. Sie gebar einfach. Fertig. Aber was uns gesagt wird, das ist erstaunlich, sie wickelt es in Windeln und legt es in eine Krippe. Das sollten wir wissen. Das ist die Dramatik. Warum sollte sie in Windel gewickelt sein, dieses Kind, und in einer Krippe liegen? Was hat es mit dieser Krippe auf sich? Wie viel Jahr für Jahr haben wir uns darüber Gedanken gemacht? Habt ihr es? Wahrscheinlich habt ihr es. Was hat es mit dieser Krippe auf sich? Warum diese Krippe? Warum baut, hast du sie gebaut? Nee. Warum haben wir diese Krippe? Warum wird sie hier erwähnt? Was hat es mit dieser Krippe auf sich? Was hat es mit diesen Windeln auf sich? Nur schon mal so viel, damals gab es keine Pampers. Ja, also das Bild, dass Jesus dann mit so Pampers da liegt, beziehungsweise mit so einem Tuch, oben so ohne, das, ich habe es heute noch mal alles mir angeschaut, alle Bilderchen, so oben ohne und dann so eine Windel. Übrigens, im Griechischen steht nichts von Windeln. Das steht einfach in Tüchern gewickelt. Dass wir verstehen, dass es ein Kind eingewickelt wurde, hat mit Windeln übersetzt, aber von Windeln in dem Sinne, wie wir Windel verstehen, steht in der Bibel nichts davon. Es heißt nur, er wurde in Tücher gewickelt. Ich glaube, also ich kann mich erinnern, ich war klein und mein Bruder noch kleiner, nämlich frisch geboren, dass meine Mutter meinen Bruder eingewickelt hatte. Ich habe gedacht, der wird ersticken. Kennt ihr das? Die Kinder werden so fest eingewickelt, das tut ihnen gut. Ich dachte, ich hätte Platzangst, aber für sie war es gut, es ist beruhigend. Übrigens, man kommt so nach und nach anscheinend zu der Praxis wieder zurück. Ich habe gegoogelt, muss ich ehrlich gestehen, dass es gibt einen Begriff, das heißt Pucken, glaube ich. Ja, die Hebammen unter euch, die wissen Bescheid. Es gibt einen Begriff, man wickelt diese Kinder fest ein. Aber das hat man bei jedem Kind gemacht, zumindest damals. Man ließ es nicht nackt da. Man hat es einfach eingewickelt erstmal und dann aber auch in die Krippe gelegt. Warum aber das? Hier heißt es, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Wir hören vom Stahl und so, steht übrigens in der Bibel auch nichts, gell? Eine Krippe im Stahl. Wo steht in der Bibel, dass Jesus im Stahl zur Welt kam? Also in meiner finde ich, hat es nicht gefunden. Ich weiß, dass es in der Krippe lag. Wir sagen automatisch, es ist im Stahl, oder? Hier heißt es, dass er, weil in der Herberge kein Raum war, weil im Gasthaus kein Raum war. Das Gasthaus, das hier beschrieben wird, ist kein normales Wohnhaus gewesen. Das war so eine Unterkunft für Reisende. Kein luxuriöses, großes Haus, aber es gab einfach Räume, in denen Reisende schlafen konnten, übernachten konnten. Und wohin sollten sie ihr Reisegefährt mitnehmen? Also gab es angrenzend an dieses Haus, teilweise im Haus, ein Platz, wo eben auch die Tiere da waren. Eben Esel, Kamele, Pferde, je nachdem, wie reich man das war. Also im Prinzip heutzutage eine Jugendherberge mit einer Garage. So, das ist das Bild. Und sie kamen und es gab nicht mal in diesem Gasthaus, der Ort war proppenvoll, eine kleine Stadt. Alle aus dem Stamm Davids kommen da an. Es war proppenvoll. Und sie fanden nicht mal in diesem Gasthaus, ich vermute, gab es nicht hier an jeder Ecke ein Hotel. Es gab einfach keinen Platz. Also blieb es nichts anderes, wie beim Esel zu bleiben. So, also bleiben sie da und warten auf was? Bis endlich Platz im Gästehaus wird. Nach einer Weile würden einige weiterreisen, würden sich eingeschrieben haben und dann würde es schon Platz geben. Und darum haben die Weisen aus dem Morgenland nur nebenbei die Maria später im Haus gefunden. Das heißt, sie sind von der Garage, durften sie halt dann mal ein Zimmer belegen, so dass ein paar Wochen später. Warum lag Jesus aber in der Krippe? Er kam zur Welt, sie wickelt ihn ein. Ja, wohin hinlegen? Kein Bettchen, kein Bett, ja gar nichts. Wo fällt das Kind nicht runter? Wo dappt kein Esel drauf? Also nehmen Sie eine Krippe, ein Futterkrug, entweder aus Holz oder Stein, je nachdem, spielt keine Rolle. Da hat Maria das Kind hingelegt. Aber warum? Damit es wirklich kurz bleibt, je öfter ich sage, umso länger wird es. Möchte ich euch ein, zwei Dinge sagen, warum diese Krippe wichtig ist und warum sie ihn da hingelegt hat. Zuerst mal natürlich um einen Schutz für das Kind. Sie hatte einfach einen Platz gebraucht. Mit etwas Heu ausgefüllt, es ist natürlich bequemer als sonst irgendwo. Zum anderen aber, es gibt eine Stelle in Jesaja Kapitel 1, Vers 3. Das Evangelium nach Jesaja beginnt wie? Das Rind und der Esel kennt die Krippe seines Herrn, aber mein Volk hat keine Erkenntnis. So beginnt die Bibel in Jesaja das Evangelium zu entfalten. Das Volk Gottes hat keine Ahnung, wer Gott ist. Ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk hat keine Ahnung. Wer kam nicht an diesem einen Tag? Wer kam nicht und suchte nach ihm? Aber wer kam? Wer war da? Das ist eine Anspielung darauf, dass sich ein Wort erfüllt, wenn dieses Kind in der Krippe liegt. Dass Jesaja 1, Vers 3 sich erfüllt. Aber es gibt noch einen anderen Grund und ich gehe schnell zu dem. Das hat was mit den Zeugen zu tun. Geht mit mir in Vers 8. Und es waren Hirten derselben Gegend auf dem freien Felde geblieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, der ist der Christus, der Herr in der Davidstadt. Und dies sei euch ein Zeichen, das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. So, warum in der Krippe liegen? Die Schrift sagt uns doch, oder? Was ist der Grund? Der Engel kommt und erzählt den Hirten. Die sagt, ihr werdet die ersten Zeugen sein. Das ist natürlich die unterste Schicht der Gesellschaft waren, wissen wir. Dass sie besonders gestunken haben, wahrscheinlich ist etwas fies für jeden Hirten, dass man ihm das nachsagt. Aber anscheinend war das gesellschaftlich nicht der beste Beruf. Nur nebenbei, wisst ihr, was die Hirten da in der Gegend getan haben? Welche Schafe sie gehütet haben? Die Schafe, die dem Tempel geopfert werden, das waren die Passahlämmer. Das war der Job von diesen Hirten. Und ihnen sagt man, jetzt kriegen sie das wahre Passahlamm. Sie können aufhören, die Passerlämmer zu hüten. Also warten Sie, beziehungsweise hüten Sie die Schafe, und dann erscheint der Engel. Und was sagt der Engel? Geht hin, der Retter ist geboren in der Stadt Davids. Jetzt gehen Sie hin, wie sollen Sie das Kind finden? Schaut mal, was der Engel Ihnen sagt. Denn dies, Vers 12, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Warum hat Maria Jesus in die Krippe gelegt? Es war ein Zeichen. Was für ein Zeichen ist das? Was für ein Zeichen soll das für die Hirten sein? Was haben die Engel gesagt? Geht bitte nach Bethlehem in die Straße, Adlerstraße 38, und klingelt dann bei so und so. Hat der Engel ihnen eine genaue Angabe gegeben, wo sie das Kind finden? Hat ihnen der Engel gesagt, wie sie das Kind finden? Hat er ihnen etwas Hilfe gegeben? Ja, er hat ihnen gesagt, woran sie erkennen werden, dass dieses Kind der Sohn Gottes ist, der Retter ist. Woran? Es wird in einer Krippe liegen. Warum? Welches Kind liegt in einer Krippe? Welches neugeborene Kind legt man in eine Krippe? Jetzt gehen Sie nach Bethlehem. Bethlehem ist proppenvoll. Sie gehen von Straße zu Straße, von Gasthaus zu Gasthaus und suchen. Sie haben ja keine Ahnung. Liebe Geschwister, da lag nicht dieses Baby und hatte so einen Heiligenschein um sich. Und da schien nicht so ein Scheinwerfer auf ihn. Und alle wussten, das ist der Ort. Dieses Baby sah wie jedes andere Baby aus. Dieses Baby war hilflos eingewickelt in Tüchern wie jedes andere Baby auch. Aber es hatte eine Sonderbarkeit. Es lag in einer Krippe. Und der Engel sagt, das ist euch ein Zeichen. Wenn ihr ein Kind findet, in einer Krippe liegen, das ist euer Retter. Schaut mal mit mir in Vers 16. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Schon mal, von Windeln ist hier gar nicht mehr die Rede, oder? Nur noch die Krippe wird erwähnt. Warum? Weil die Krippe ist das Entscheidende. Die Windeln, jedes Kind hat, wenn es geboren wird, wird es eingewickelt. Aber nicht jedes Kind wird in eine Krippe gelegt. So, der Grund, warum Jesus in eine Krippe lag, weil die Zeugen, die ersten Zeugen des Evangeliums, die ersten Zeugen der Geburt des Messias, sie sollten es finden. Und der Engel sagt, ich gebe euch eine Hilfe bei eurer Suche. Und das ist das Kind in der Krippe. Wir haben es heute gehört, Jesus ist der Einzige, der freiwillig geboren wurde, der entscheiden konnte, in welche Familie er geboren wird, in welche Zeit er geboren wird, an welchen Ort geboren wird. Er hat sich die Krippe ausgesucht, ein Ort, an dem Tiere sind, ein Ort, an dem Mist ist, stinkt. Er hat sich diesen Ort ausgesucht. Warum? Er zeigt mit der Geburt, wie sehr er sich für dich und für mich erniedrigt. Was bedeutet, dass er sich für dich und für mich erniedrigt hat und gehorsam bis zum Tod am Kreuz? Die Krippe ist der Beginn dieser Erniedrigung und zugleich ein Zeichen, dass jeder weiß, das ist der Messias. Das ist der Messias. Liebe Geschwister, es gibt noch einiges zu entdecken. Ich mache Schluss. Einiges zu entdecken. Und ich lade euch ein, ich gebe euch nur ein paar Hilfestellungen, wo ihr das Papier ein bisschen aufreißen sollt. Hier heißt es, der Engel verkündigt und sagt, der Retter ist geboren. Wer soll gerettet werden? Was sagt der Text? Und die entscheidende Frage, von wem gerettet werden? Vor was gerettet werden? Haben wir uns darüber Gedanken gemacht, vor was müssen wir gerettet werden? In der nächsten Predigt, also nicht am Sonntag, sondern Sonntag drauf, werde ich darüber hier in unserem Auslegung des ersten Johannesbriefs predigen, vor wem Menschen gerettet werden müssen. Ich verrate euch schon mal, vor Gott. Der Mensch muss vor Gott gerettet werden. Er muss vor seinem Zorn gerettet werden. Er muss von den Folgen gerettet werden des Zorns. Er muss von der Sünde gerettet werden. Vor was muss der, wenn es heißt, der Retter ist geboren, dann ist keiner, es ist nicht gemeint, der rettet euch vor eurer finanziellen Situation, von euren körperlichen Leiden, von der römischen Besatzung. Was ist und wer ist der Retter? Vor was wird er retten? Vor wem wird er eigentlich retten? Darüber müssen wir nachdenken. Das kann man auspacken. Man kann sich anschauen. Engelschor, oder? Singen sie. Und die Engel singen, oder? Steht nichts im Wort, oder? Da heißt, und die sprachen. Die Engel haben nicht gesungen, zumindest steht hier nichts. Heißt, und die Engel sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Man kann es mit einer schönen Melodie natürlich untermauern, kein Problem. Aber eigentlich sprachen die Engel da. Sie verkündigten, sie verherrlichten Gott. Und was sagen sie? Friede auf Erden, in den Menschen, die Gott wohlgefallen. Wo ist der Friede auf Erden? In den Menschen, heißt es. Nicht einfach Frieden auf Erden. Jesus kam nicht, um hier auf dieser Erde Frieden aufzurichten. Das geht ums Herz. Und es heißt in den Menschen, und dann bei wem? Bei den Menschen, die Gott wohlgefallen. Wer sind die Menschen, in denen Frieden? Wem gefällt, oder wer gefällt Gott? Wer kriegt dieses Geschenk? Wir können noch weiter schauen, was die Hirten gemacht haben, wohin sie gegangen sind und welche Uhrzeit sie dahin gegangen sind. Was war die Folge, nachdem sie da angekommen sind? Was war ihre Reaktion? Mit wem haben sie dann gesprochen? Konnten sie es für sich behalten, nicht behalten? Die haben nachts die Türen eingerannt und jedem erzählt, was sie gesehen haben. Wir können uns fragen, was hat es mit der Maria gemacht? All diese Fragen, aber ich möchte euch Vers 20 noch als letztes lesen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir neben all dem Trubel, neben all der Tradition, neben all der Romantik, die mit diesen Tagen verbunden sind, dass wir uns die Zeit nehmen und darüber nachdenken, was wir wirklich gehört und was wir wirklich gesehen haben. Und dass es in eurem Herzen das auslöst, was in meinem Herzen auslöst. Jubel, Lobpreis, Dank dafür. Dank für diese Rettung, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Für dieses Geschenk, dass wir Jahr für Jahr bis jede Sekunde unseres Lebens aufs Neue auspacken und wir wissen, was drin ist und wir freuen uns trotzdem. Und ich gehe sogar so weit, ich wäre sauer, wenn es sich ändern würde. Wenn Gott auf einmal dieses Geschenk sagt, du kriegst es nicht mehr. Ich verändere mal das. Nee, ich will dieses Geschenk und nur dieses eine. Ich wünsche euch wirklich vom Herzen Gottes reichen Segen für die Weihnachtstage. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für deine Erniedrigung. Ich danke dir für dieses Zeichen der Erkennung, warum du in diese Welt gekommen bist. Ich danke dir für die Rettung, dass du mich gerettet hast vor dem Zorn des allmächtigen Gottes. Dass du mich gerettet hast von den Folgen der Sünde. Dass du mich gerettet hast von dem Gericht, das auf mich warten würde. Ich danke dir, dass du Frieden geschaffen hast zwischen mir und diesem ewigen Gott. Ich preise dich dafür, für dieses Geschenk der Gnade. Und ich danke dir, dass ich heute daran denken darf. Und ich möchte mit allen denen dich loben und preisen, die das gleiche im Herzen empfinden, Jesus, um dir die Ehre zu geben. Amen.